Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, sein herrlicher Glanz erfüllt die ganze Erde. So rufen es sich im Prophetenbuch Jesaja Engelwesen im Thronsaal Gottes zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, sein herrlicher Glanz erfüllt die ganze Erde. Heute ist der Sonntag der Dreieinigkeit Trinitatis. Passend dazu, dass wir am vorigen Sonntag noch das Kommen des Heiligen Geistes gefeiert haben. Den einen Gott verehren wir als Vater, Sohn und Heiligen Geist. Heilig ist er allein. In der Gegenwart Gottes zu sein, ist nicht selbstverständlich oder gewöhnlich. Es ist etwas ganz Besonderes, so wie unser Gott ein ganz besonderer Gott ist. Denn das heißt doch eigentlich heilig. Unser Gott ist außergewöhnlich. Unserer alltäglichen Erfahrung und Alltagswelt und Verstehenskraft enthoben. Da gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen Gott und uns, seiner Welt und unserer Welt. Wer wollte denn von sich aus sagen, dass sie oder er heilig wäre? Im Gegenteil, als einer von gegenwärtig etwa 8,3 Milliarden Menschen auf unserem Globus sind wir nun nicht gerade besonders. Und das Universum überragt unseren Mini-Globus noch in ungeahnte Weiten. Schaue ich hinauf zum Himmel, staune ich über das Werk deiner Finger, betrachte ich den Mond und die Sterne, die du dort oben befestigt hast, so frage ich, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst, fragt der Psalmbeter. Aber genau das passiert. Er nimmt sich unserer an. Das ist eine einfache und doch so einmalige und besondere und insofern heilige Nachricht. Wenn wir uns als Menschen wahrnehmen und uns irgendwie im Leben verorten wollen, dann haben wir als Menschen eine Ahnung davon, dass es da noch mehr geben müsste als das, was sich hier alltäglich unter uns abspielt. Etwas, das über das hinausgeht, was wir normalerweise so erleben. Ja, dass da sogar eine Macht hinter all dem steckt, was wir so erleben. Nur, was machen wir mit solchen Ahnungen? Und wie wird uns diese Macht, die wir da ahnen, gut? Oder müssen wir sie gut stimmen, damit sie uns nicht möglicherweise noch schadet? Das sind so religiöse Grundfragen, die uns aber nicht immer umtreiben, das gebe ich zu. Einstweilen leben wir einfach unser Leben. Da gibt es zum Beispiel die anderen Menschen und die machen uns das Leben zwar manchmal leichter, manchmal aber auch gerade nicht. Dann machen sie das Leben uns schwer oder machen uns sogar fertig. Und es gibt Aufgaben, die uns überfordern. Es gibt Dinge, die uns einfach nicht gelingen wollen. Und anderes wieder macht uns einfach keinen Spaß oder es langweilt uns. Und dann gibt es natürlich auch die andere Seite. Wenn wir merken, dass das passt mit dem Leben, das ist auch eine Erfahrung, die wir machen können, dass es gut läuft, dass wir gut klarkommen mit dem, was wir zu tun haben. Oder es sind eben auch die anderen Menschen, die wir gut aushalten können, bei denen wir gut sein können, die uns gut tun. So läuft das Leben in seinen mehr oder weniger angenehmen Bahnen. Natürlich können sie dann auch mal durchbrochen werden, diese Bahnen. Wir können zwar einiges bewegen in unserem Leben, wir können gestalten, aber wie sieht das aus, wenn unsere Schaffenskraft nicht mehr so da ist, wenn wir zum Beispiel krank werden. Das ist, wenn wir unseren Arbeitsplatz verlieren, wenn uns die finanziellen Mittel fehlen, mit denen wir unsere Lebensräume gestalten und manche Träume auch erfüllen können. Wie sieht das dann aus mit unseren Gestaltungsmöglichkeiten? Und ganz zu schweigen von der immer realer werdenden Kriegsgefahr, die einige hier aus eigener Erfahrung sogar mitgemacht haben und kennen. Aber auch hier gibt es die andere Seite, die Erfahrung von beschenkt sein. Mit guter Gesundheit kannst du beschenkt sein oder auch mit vergleichsweise guten finanziellen Bedingungen, die dir Gestaltungsspielräume ermöglichen und eröffnen. Oder einfach mit guten Beziehungen, in denen sich das Leben gut entfalten kann, bis dahin, dass sogar neues Leben entsteht. An einer Stelle fragt der Apostel Paulus einmal, was hast du denn, das Gott dir nicht geschenkt hat. Und genau das geschieht. Wir empfangen. Nicht, weil wir Gott gut gestimmt hätten, werden wir beschenkt, sondern weil er sich uns zuwendet. Der dreimal heilige Gott, der Vater, Sohn und der Heilige Geist. In den Unwägbarkeiten und Wechselhaftigkeiten unseres Lebens brauchen wir genau das, Gottes gnädige Zuwendung zu uns. Dass er uns gibt, was wir jeweils zum Leben brauchen. Dass er uns Gutes gibt, biblisch gesprochen, dass er uns segnet. Wenn man im Ersten Testament nachliest, wie sich Segen eigentlich konkret auswirkt, dann kann es zum Beispiel um einen guten Ertrag in der Landwirtschaft gehen. Die Leute damals arbeiteten halt viel auf dem Feld und auf dem Land. Und da war es entscheidend, wie der Ertrag der Arbeit aussah. Im Segen geht es nämlich darum, dass man gut versorgt ist, damit man leben kann. An anderer Stelle ist vom Kindersegen die Rede oder sogar vom Reichtum, für den man selbst gar nichts kann. Aber das alles sind erst nur äußere Faktoren für das, was Segen eigentlich ausmacht. Eigentlich geht es im Segen nämlich darum, dass man im Frieden leben kann. So liest man es im Psalm 29, im 11. Vers. Der Herr schenke seinem Volk Kraft, der Herr segne sein Volk mit Frieden. Das führt mich zu meinem Predigttext, zu dem Predigttext unseres Trinitatis-Sonntages. Er steht im 4. Buch Mose im 6. Kapitel ab Vers 22 und er beinhaltet einen Segensklassiker. Hört mal einfach her. Der Herr sprach zu Mose: Sag Aaron und seinen Nachkommen, dass sie die Israeliten mit diesen Worten segnen sollen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen unter den Israeliten weitergeben und ich werde sie segnen. Ich lade euch ein, nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Die Segensworte sind uns ja bekannt. Es gibt wenige andere Verse aus der Heiligen Schrift, die so oft weitergegeben werden wie diese Worte. Aber sie kommen nicht einfach so daher. Sie werden eingeleitet. Der Herr sprach zu Mose: Sag Aaron und seinen Nachkommen, dass sie die Israeliten mit diesen Worten segnen sollen. Erst dann kommen diese Worte, die wir den aaronitischen Segen nennen, weil eben Aaron und seine Nachkommen die Israeliten mit diesen Worten segnen sollen. Bis dahin haben diese Worte aber schon einen Weg hinter sich. Aaron hat sie sich nicht priesterlich in seiner Studierstube ersonnen und in eine gute Form gebracht, sich überlegt, wie man es am besten formulieren könnte, damit es auch gut wirkt und damit es gut ankommt bei den Menschen. Beim aaronitischen Segen ist das nicht so, wie das bei anderen Segenswünschen vielleicht ist, die sich Menschen ausgedacht haben oder die beschenkt wurden vielleicht damit, aber die doch irgendwie gedacht haben, welche Form könnte ich denn wählen, damit meine Worte gut ankommen, damit der Segen fließen kann. Aber dieser Segen, den ich eben vorgelesen habe, ist gar kein aaronitischer Segen eigentlich. Er ist eigentlich ein göttlicher Segen, denn er hat seinen Ursprung in Gott selber, lesen wir in unserem kurzen Predigttext. Gott selbst spricht sie. Und er beauftragt Mose, diese Worte dann wieder Aaron weiterzusagen, damit er und seine Nachkommen, die Israeliten, entsprechend segnen können. Wir hatten über Heiligkeit nachgedacht. In diesem Dreischritt von Gott über Mose zum Haus Aaron kommt auch etwas von der Heiligkeit dieser Worte zum Ausdruck. Sie sind nicht beliebig, auch nicht alltäglich. Und schon gar kein frommes Geschwätz. Sie sind besonders, sie sind kraftvoll, sie sind heilig. Sie kommen nicht einfach so daher, sie sind kostbar und wollen auch so gesprochen und gehört und aufgenommen sein. Worum geht es? Lass es mich an diesem Sonntag entsprechend trinitarisch verdeutlichen, also in der Dreieinigkeit von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Es bietet sich insofern an, als dass dieser Segen auch über einen Dreischritt von Gott selber, über Mose und das Haus Aaron die Israeliten erreicht. Und selbst ist er ja auch dreigliedrig, dieser Segen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. Der Herr segne dich und beschütze dich. Es ist Gott der Vater, der Schöpfer von Himmel und Erde, dessen Segen empfangen werden soll. Und dieser Segen verbindet sich erstmal gar nicht unbedingt mit einem höher, größer und weiter, also damit, dass es ein Mehr an Leben gibt. Es geht vielmehr allererst einmal um Schutz. Unser aller Leben ist ja gefährdet. Das Leben ist kein Ponyhof. Wir stehen vor vielen Herausforderungen und sind allen möglichen Gefahren ausgesetzt. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir da jeweils gut durchkommen. In einem alten Psalmwort verdeutlicht sich ganz schön, was mit Schutz gemeint ist. Im Psalm 121 lesen wir: Der Herr wacht über dich. Der Herr ist dein Schutz. Er spendet Schatten an deiner Seite. Am Tag wird dir die Sonne nicht schaden und der Mond nicht in der Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Bösen. Er wacht gewiss über dein Leben. Der Herr behütet dein Gehen und Kommen von heute an bis in alle Zukunft. Manchmal bedeutet Schutz dabei auch gar nicht, dass die Gefahren einfach weggehen. Sonne und Mond können stechen, das weiß der Psalmbeter. Aber weil wir in der Hand des Höchsten sind und weil wir diese Hand über uns wissen, die Hand, die auch das andere kann, aus der Gefahr herausziehen und die Gefahr von uns wenden, deswegen sind wir geschützt. Beides, in der Gefahr geschützt und vor der Gefahr geschützt. Das möge uns Gott, der Vater und Schöpfer, schenken und uns damit segnen. Und es ist Gott, der Sohn, der als das Licht der Welt über uns aufleuchtet. In nichts und niemand begegnet uns Gottes Gnade so einzigartig wie in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Wir kennen auch die andere Seite Gottes, die strafende Seite Gottes, die zornige Seite Gottes, sogar die kriegerische Seite Gottes. In Gott, dem Sohn, leuchtet uns aber seine Gnade zu. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber übersetzt diesen Teil unseres Segens sehr eindrücklich. Er schreibt: Lichte er sein Antlitz dir zu und sei dir günstig. Lichte er, also Gott, lichte Gott sein Antlitz dir zu und sei dir günstig. Es geht um eine wohlwollende Zuwendung Gottes, die uns das Leben hell macht. Natürlich kann das Leben nicht immer nur schön sein. Es kann auch ganz anders kommen. Da haben wir unsere Erfahrungen mit. Aber wie gut ist es, dass Gott uns nicht im Stich lässt, wie das Leben auch ist. Er lichtet uns sein Antlitz günstig zu. Er will uns Gutes. Und in Christus hebt er alles Trennende zwischen ihm und uns auf und lässt sein Licht über uns aufgehen. So nehmen wir an seiner Heiligkeit teil, mitten in unserem Leben, und werden selbst zu Heiligen. Und es ist schließlich Gott, der Heilige Geist, indem er uns sein Angesicht zuwendet. Wie der Geist in Gestalt einer Taube in der Taufe auf unseren Herrn Jesus herabkam und so wie er sich wie in züngelnden Flammen zu Pfingsten auf die Menschen legte, wir haben das letzten Sonntag noch wahrgenommen, so will er auch uns erreichen. Und er bringt das mit, was uns im Segen letztlich erreichen soll, den Frieden, den Shalom Gottes. Und mit Shalom ist mehr gemeint, als nur, dass wir keinen Krieg im Großen haben und keinen Streit im Kleinen. Shalom bedeutet, dass wir in all dem, was das Leben mit sich bringt, nicht kaputt gehen sollen. Ja, vielmehr, dass wir heil werden sollen. Wie sehr brauchen wir das in unserer anspruchsvollen und anstrengenden Zeit? Wie oft kommst du von der Arbeit kaputt nach Hause oder von der Schule? Oder an anderen Stellen ist das Leben so, dass es dich irgendwie kaputt macht. Der Herr gebe dir Shalom. Wir sollen mit unserem Leben zufrieden sein können. Shalom, das kann man auch mit Wohlbefinden übersetzen. Schaut, was der Apostel Paulus in Galater 5 schreibt. Der Geist bringt als Ertrag Liebe, Freude, und Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Es soll wieder Frieden sein in uns und in unseren Beziehungen und auch in der Beziehung zu dem uns sendenden und segnenden Gott. Ja, mit dem uns sendenden und segnenden Gott oder noch besser mit dem, der dich segnet. Denn obwohl diese Segensworte dem Volk der Israeliten zugesprochen werden sollten, sind sie doch in Du-Zusagen formuliert. In ihnen spielt sich etwas zwischen Gott und einzelnen Menschen ab, ganz persönlich. Der Herr segne dich. Da geht es um den dreimal heiligen Gott und Menschen, so wie sie nun mal sind, mit ihren Stärken und mit ihren Schwächen, mit ihren Macken und mit ihrem Glänzen. Es sind Worte, die ihren Ursprung in Gott haben und von Menschen weitergegeben werden. Letztlich bleibt es aber Gott selbst, der segnet. Aaron und seine Nachkommen, denen wird gesagt, dass sie zwar Gottes Namen unter die Israeliten weitergeben sollen, aber segnen würde Gott selber, sagt er. Zweimal sagt er, ich werde segnen. Und es sind ursprünglich Worte, die den Israeliten galten und gelten. So ist es ja bis heute. Da stellt sich uns aber doch die Frage, ob es denn auch wir sind, die gemeint sind, oder sind es nur die Israeliten? Im Psalm 67 lesen wir, Gott schenke uns seine Gnade und segne uns. Er lasse bei uns sein Angesicht leuchten, ganz ähnlich, wie wir es eben gehört haben. Und dann geht es weiter. So wird man auf der Erde deinen Weg erkennen und bei allen Völkern deine heilvolle Zukunft. Dich, Gott, sollen die Völker preisen. Alle Völker zusammen sollen dich preisen. Die Nationen sollen sich freuen und jubeln, denn du sorgst für ein umfassendes Recht. Du lenkst die Nationen auf der Erde, Selah. Dich, Gott, sollen die Völker preisen. Alle Völker zusammen sollen dich preisen. Das Land hat uns eine reiche Ernte beschert. Gott, unser Gott, gab uns den Segen. So segne uns Gott und die ganze Welt begegne ihm mit Ehrfurcht. Für die Israeliten ist ja ihr Stammvater Abraham und er ist ihnen besonders wichtig. In ihm haben sie ihr verbindendes Element, ihre gemeinsame Wurzel. Und von Abraham wird gesagt, dass es sein Glaube war, der ihn vor Gott ins rechte Licht stellte. Sein Glaube. In diesem Abraham sollten dann aber nicht nur die Israeliten, sondern auch alle Völker gesegnet werden, lesen wir. Der Apostel Paulus folgert daraus in seinem Galaterbrief, dass die, die glauben, wie Abraham geglaubt hat, auch in ihm gesegnet werden. Im aaronitischen Segen wird nun also der Segen Gottes in Worte gefasst, die wir als Menschen verstehen. Menschliche Worte. Und es sind Menschen, die diese Worte weitergeben. Und diese Worte des Segens geben wir nun als Christinnen und Christen weiter. Unser Herr Jesus ist ja selbst das Wort Gottes und ist uns als Mensch begegnet. Als Wort ist er Mensch geworden. In Johannes 1 lesen wir, von Anfang an gab es das Wort. Das Wort gehörte zu Gott und es war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Alles wurde durch dieses Wort geschaffen. Und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Das Wort war das Leben in Person. Und das Leben war das Licht für die Menschen. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Den Segen können wir uns nicht selber machen. Segen wird uns zugesprochen. Segen muss fließen. Im Segen wendet sich Gott uns zu. Ja, er leuchtet über uns auf. Das Licht der Welt. Im zugesprochenen Segen können wir leben, denn der dreimal heilige Gott hat Macht über alle Unwägbarkeiten des Lebens. Und so lasst mich an diesem Sonntag der Dreieinigkeit mit einem anderen Segenswunsch schließen, der sich im zweiten Brief des Apostels Paulus an die Christinnen und Christen in Korinth findet. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.